Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer fulminanten Erzählung über ein Ereignis, als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte. So formuliert es der Autor Timo Feldhaus über eine Katastrophe aus Asien mit unglaublichen Wirkungen auch auf künstlerische Menschen. Zum Beispiel verdüsterte sich Mary Shelleys Zimmer. Und so heißt das Buch von Timo Feldhaus, der bei uns zu Gast ist in dieser ersten Lesart nach Ostern. Ich hoffe, Sie hatten schöne Tage und jetzt wieder mit uns die nächsten. Hallo allerseits. Es war eine Sprengkraft von 10.000 Hiroshima-Bomben, so hat man in unserer Zeit berechnet, mit welcher Gewalt der Vulkan Tambora förmlich explodierte Anfang April 1815 auf einer indonesischen Insel. Weit über 100.000 Menschen starben allein in der Region. Riesige Asche-Schwefelwolken zogen über die halbe Welt und verdunkelten auch Mary Shelleys Zimmer, das damals in der Schweiz stand, wo die junge Engländerin ihren Roman Frankenstein schrieb. War er deshalb so düster? Wir fragen Timo Feldhaus, den Autor und Journalisten. Er beschreibt diese globale Klimakatastrophe und wie sie sich auf etliche der bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Zeit ausgewirkt hat. Timo Feldhaus ist bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Mary Shelleys Zimmer, als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte, das ist der ganze Titel ihres Buches. Und man nimmt es zur Hand und ist verblüfft. Allerdings über die erste Szene, nämlich Sex auf einem Londoner Friedhof zwischen Mary Godwin und Percy Shelley, der Auftakt dieser spektakulären literarhistorischen Liebesgeschichte, die wir dann auch in aller Ausführlichkeit erzählt bekommen von Ihnen. Wer war denn zuerst da? Herr Feldhaus, in Ihrem Blick der Vulkan oder diese erotische Eruption?
Der Vulkan war sicherlich zuerst da. Vor 10 Jahren habe ich, als ich zum ersten Mal von diesem Thema gehört habe, zuerst mal von dem Tambora und seinen Folgen in Europa und dem Jahr ohne Sommer gehört habe, seitdem hat mich diese Geschichte nicht mehr losgelassen. Ich, genau, von Haus aus auch Journalist, saß zum ersten Mal in meinem Zimmer und habe an einem Text geschrieben, der möglicherweise ein Buch werden konnte. Und seitdem beschäftigt mich dieses unglaublich starke Bild, dass ein Vulkanausbruch in Indonesien, der gewaltigste in historischer Zeit, bis in Europa zu einem Jahr ohne Sommer führen kann. Und was mich daran vor allem verblüfft hat, ist, die seit einigen Jahrzehnten ist in Europa ja die Aufklärung des Thema, das, was die Leute beschäftigt, dass sie sich vom Mittelalter und ihren Geboten befreit haben, das Licht über die Welt scheint und durch die Köpfe der Menschen. Und plötzlich legt sich wie so ein Schatten um die Welt, der das Ganze wie so ein Bild in Zweifel einzutrüben scheint. Ja? Auf Mary Shelley bin ich dann ja schon bald darauf gestoßen, wie sie in diesem Augenblick von London nach Genf flüchtet zu Lord Byron, so einem Rockstar-Dichter eigentlich seiner Zeit, und auch, wenn man so möchte, am ersten Celebrity. Und wie sie dann unter diesem Eindruck des Wetters, weil in Genf hat es besonders gewütet und dieser Verdunklung, dann die Idee zu Frankenstein und zu einer ersten Science-Fiction hat, das hat mich einfach verblüfft, dass das dann noch mit einem Kuss beginnt und einem ersten Kuss, das fand ich irgendwie schlüssig, wenn man sich einfach überlegt oder wer sich daran erinnert, wie das ist, wenn man sich zum ersten Mal küsst, ist ja auch wie eine Explosion. Zumal Mary Shelley ja auch die Idee der Elektrizität sehr umtreibt, die damals erste Blüten schlägt, ja.
Diese Liebesszene, die spielt 1814, also im April 1815 bricht der Tambora aus. Die erste Wirkung in Europa ist Regen und der setzt im Juni 1815 auch die Gegend von Waterloo unter Wasser. Dort, wo sich Europas Schicksal entscheidet in der welthistorischen Schlacht. Das beschreiben Sie, wie der erste Regentropfen irgendwie auf Lord Wellington fällt oder so. Wäre die Schlacht anders ausgegangen, wenn es nicht geregnet hätte?
Ja, der Vulkan bricht ja wirklich vor exakt einer Woche und 207 Jahren aus. Und die Frage, die Sie stellen, beschäftigt seitdem natürlich Wissenschaftler. Napoleon selbst war sich später sicher. Natürlich hat er den Krieg nur wegen dem endlosen Regen verloren. Und was auch sicher ist, ist, er hat wirklich gezweifelt und gezaudert in dem Moment. Also der Regen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Ich folge ihm ja später auch noch nach St. Helena. Er verliert ja den Krieg und sitzt dort im Exil in so einem Lockdown-ähnlichen Zustand, wie ja viele Menschen in dieser Zeit und in meinem Buch zurückgedrängt werden in ihre Zimmer, in ihre Heime von dem bösen Wetter. Ja, Napoleon ohne Krieg kann er gar nicht leben. Er stirbt dann auch recht bald. Und es ist doch schon interessant, wie so verschiedene Männerfiguren, die ich durch diese Zeit beim Leben zuschaue, irgendwie in der Vergangenheit festzustecken scheinen, während die Mary Shelley irgendwie ja so eine fast in die Zukunft schauen kann.
Also, Napoleon Waterloo, das ist eine der vielen Pointen in Ihrem Buch. Gleich kommen wir zu weiteren in der Kunst. Aber beschreiben Sie uns doch zunächst, Herr Feldhaus, mal, wie es wirklich aussah in Europa damals. Also, bis die Tambora-Wucht in Wolke in voller Wucht nach Europa kam, hat es ja dann noch ein Jahr gedauert. Eben dieses Jahr 1816 als Jahr ohne Sommer. Ja, wie muss man sich das vorstellen? War wirklich, die Sonne schien einfach nicht mehr?
Na, der Ausbruch hatte ja wirklich weltweite und interessanterweise ganz unterschiedliche Effekte. Also bis Indien und China kam das, es herrschte dort eine brennende Dürre, interessanterweise enorme Überschwemmungen und vereiste Küsten gab es dort. Aber auch Nordamerika, Kanada und Mitteleuropa wurden zu Zentren dieser Klimakatastrophe. Mary Shelley beschreibt das in ihrem Tagebuch ziemlich genau, also Faustgröße, Hagelkörner, die darunter ballern. Ununterbrochener Regen, also wirklich im Juni jeden Tag und im Juli weiterhin im Schnee, der plötzlich im Juni vom Himmel fällt. Und die Leute fragen sich, wie kann das sein? Wo kommt das her? Es gab auch Regen, der so einen roten Schimmer hatte wie Blut und so einen Schwefelgeruch, über den manche Menschen schreiben. Und die Bevölkerung dachte natürlich, das ist der Zorn Gottes, wir haben was falsch gemacht. Sie fielen wieder zurück in eine Idee, die sie eigentlich... Und die Temperatur ging um 2 Grad herunter in diesem Jahr. Es war eine unglaubliche Kälte, und daraus folgte natürlich auch eine Hungersnot.
Weil das Getreide auf den Feldern förmlich verfault ist. Jemand Künstlerisches, Großkünstlerisches, guckte auch in die Wolken. Das war nämlich in Weimar, wo der Geheimrat und ja Superliteraturgott Goethe sich gerade mit Wolkenformationen wissenschaftlich beschäftigte. Und da kam er zusammen mit einem anderen, heute großen, damals noch unbekannten, Caspar David Friedrich, dem Maler, der nämlich just in dieser Zeit anfing, ja, giftgelbe Sonnenuntergänge zu malen. Kein Zufall, ne?
Kein Zufall. Das ist auch sehr interessant, dass die Maler gewissermaßen als erste Zeugen dieser Klimakatastrophe auf ihren Bildern dies eigentlich verewigt hat, weil durch die Asche und Schwefelteile und Aerosole, die in die Stratosphäre gestoben sind, durch diesen unglaublichen Vulkanausbruch, kam die Sonne nicht mehr runter zur Erde und es hat auch die Abendhimmel in unglaubliche Farben getunkt. Fast teuflisch, halluzinogen wurden die, so in Rot- und Orangetönen. Und die sieht man bei Caspar David Friedrich aus dieser Zeit wirklich. Goethe schreibt ständig in seinem Tagebuch über ein böses Wetter, das herrsche, sein Garten. Ich meine, in dem Juni stirbt auch seine Frau. Also er ist sowieso sehr tangiert von all dem. Aber was Sie angesprochen haben, ist natürlich wahnsinnig interessant. Also er entdeckt eigentlich die Arbeit eines Londoner Apothekers, der zum ersten Mal den Himmel vermisst, der zum ersten Mal den Himmel auf den Begriff bringt und 5 Typen von Wolken es geben würde. Und das beschäftigt Goethe, der selbst sich auch immer als Wissenschaftler und nicht nur als Poet gesehen haben, ungemein. Er will damit was machen und überlegt sich dann, das muss mir jetzt auch irgendjemand illustrieren. Und da kommt er auf diesen kauzigen ostdeutschen Maler Caspar David Friedrich, den er auch so ein bisschen seltsam findet. Aber wie jeder damals in Deutschland weiß, auch der kann einfach die besten Wolken malen. Also frage ich den jetzt, ob der mir das vielleicht illustriert. Caspar David Friedrich ist... davon überrascht und er kann das nicht annehmen. Er ist der romantische Künstler, er kann jetzt nicht einfach so einen illustrativen Auftrag annehmen, er kann diese wunderbaren Wolken nicht in so ein System zwängen, sagt ab und viele sagen auch, dass das gewissermaßen sein Ende ist. Er stirbt dann verarmt und ohne Bekanntheit. Also dem Goethe darf man nicht absagen, schon gar nicht seine Wolken.
Jetzt aber wirklich mal in Mary Shelleys Zimmer mit Ihnen, Herr Feldhaus, im Sommer 1816 am Genfer See. Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, Villa Deodati heißt sie, wo es hochherging mit Mary und ihrem Percy und der ganzen Entourage um den Hausherrn Lord Byron, den Rockstar-Dichter, wie Sie es formuliert haben, schon der Epoche, wie Sie ihn nennen. Das beschreiben Sie wirklich ja als Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dort hat es auch geschüttet wie Hulle. und war dunkel. Und dann kam es eben zu jenem vielbeschriebenen Schreibwettbewerb unter den Bewohnern. Und die junge 18-jährige Mary setzt sich hin und schreibt also diesen Frankenstein. Klar, wieder ein bisschen Spekulation wie bei Waterloo, aber wäre der vielleicht gar nicht geschrieben worden, wenn es strahlender Sonnenschein draußen gewesen wäre?
Auch dort, genau, ist eine spekulative Frage, aber was man ganz mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das ausgesprochene Talent dieser jungen Frau Mary Shelley ja darin bestand, dass sie wirklich die Diskurse und damit vielleicht auch Atmosphären ihrer Zeit in dieses Buch gepresst hat. Also das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das bis heute immer noch gelesen wird, weil die Mary Shelley ist wirklich eine tragische, düstere, aber auch Figur mit einer prophetischen Kraft gewissermaßen. Ja? Also während, wie schon gesagt, viele Protagonisten der Vergangenheit feststehen, scheint sie durch die Zeit zu schreiten und uns heute über alles heute auch zu erzählen. Also die Idee, dass diese Kreatur, die dieser Viktor Frankenstein, dieser verrückte Wissenschaftler in Ingolstadt aus Menschen, Leichenteilen mit der Kraft des Blitzes zusammenschmiedet, von der er aber dann sofort Abstand nimmt, weil sie ihm Angst macht, dass das eine Art künstliche Intelligenz ist, die uns gerade heute wieder beschäftigt, das ist ja durchaus sehr plausibel. Also diese Kreatur ist stärker als der Mensch, sie ist größer, sie kann schneller lernen und sie ist gleichzeitig empathisch und geht erst auf mörderische Tour, nachdem der Mensch ihn wegschlägt. Also wer das Monster ist, ob es vielleicht doch der Mensch ist, diese Fragen stellt sie ja schon sehr skeptisch eigentlich.
Mary Shelley's Zimmer, als 1860 ein Vulkan die Welt verdunkelte. Das ist das Buch von Timo Feldhaus, jetzt erschienen im Rowohlt Verlag. 318 Seiten kosten 26 Euro. Vielen Dank für den Besuch, Herr Feldhaus, hier im Deutschlandfunk Kultur. Seit er im vergangenen Jahr den Booker Prize gewonnen hat, ist Damon Galgut ein großer Name. Es ist erst der dritte Autor aus Südafrika nach Nadine Gordimer und J.M. Coetzee, dem diese wichtigste literarische Ehrung im englischen Sprachraum zuteil wurde. Damon Galgut erlebt in Kapstadt und dort hat ihn unser Kollege Dirk Fuhrich zu einem Gespräch getroffen über die aktuelle wie die historische Lage des Landes.
This is a very sad day for our democracy because Parliament is the home of our democracy.
Als Anfang des Jahres das ehrwürdige Gebäude des Parlaments in Kapstadt in Flammen stand, wurde das auch als Angriff auf die noch junge Demokratie Südafrikas interpretiert. Die Motive hinter der Brandstiftung sind nach wie vor nicht geklärt. Ich bin mit dem Schriftsteller Damon Galgut ganz in der Nähe des Parlaments verabredet. Im historischen Zentrum von Kapstadt. In einer Grünanlage steht eine Statue, die an Cecil Rhodes erinnert, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weite Teile des südlichen Afrikas für das britische Kolonialreich eroberte. Und auch die ideologischen Grundlagen für die rassistische Politik der britischen und holländischen Siedler am Kap legte.
Noch während der Apartheid, wenn ich als junger Student hier vorbeikam, hatte ich immer den Gedanken, dass diese Statue irgendwann einmal fallen wird. Und ich finde es erstaunlich, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist. Denn es gab ja die Rhodes Must Fall-Bewegung. Rhodes muss weg. Aber diese Statue hier ist davongekommen.
Damon Galgut wurde 1963 geboren. Als er Anfang der 80er Jahre nach Kapstadt an die Uni ging, war die Diskriminierung der Schwarzen noch gesetzlich verankert und der Blick auf die Vergangenheit ungebrochen heroisch.
I guess for some people who very invested in,
für ein paar Leute, die sich mit der Kolonialzeit verbunden fühlen, ist er eine Art Held. Aber für jemanden wie mich ist er absolut unbedeutend. Für die jüngere Generation, vor allem für die, die die Rhodes Must Fall-Bewegung unterstützten, ist er eine Provokation.
Die Geste, in der die Bronzefigur mit ausgestrecktem Arm nach vorne zeigt, wirkt sehr martialisch. Und auf dem Sockel steht: Your Hinterland is there. Dort ist dein Hinterland.
Ich habe diese Zeile in einem früheren Buch verwendet, ironisch natürlich. Rhodes deutet mit dem Arm nach Norden. Er ist ja bekannt dafür, dass er Kapstadt mit Kairo durch eine Bahnlinie verbinden wollte. Das ist die symbolische Richtung. Aber er hatte weder mit der Eisenbahn Erfolg, noch mit vielen anderen Dingen.
Der Schriftsteller hat eine klare Meinung zu diesem Symbol kolonialer Arroganz.
Ein Freund von mir sagt, man kann die Geschichte doch nicht ausradieren. Aber wenn man so jemanden zum Helden erklärt, radiert man alles andere aus. Was ist mit all den Dingen in Südafrika, die nicht auf einem Sockel stehen? Die sind doch auch alle geairbrushed, weggebürstet.
Damon Galgut ist kein explizit politischer Schriftsteller, schon gar kein aktivistischer. In seinen Büchern ist der kritische Blick auf die Geschichte seines Heimatlands aber ein wichtiges Element. Gerade in seinem jüngsten Roman »Das Versprechen«, für den er Ende 2021 den Booker Prize erhalten hat.
And that book is The Promise by Damon Galgut.
In dem Buch schildert Damon Galgut das Schicksal einer Farmerfamilie aus dem Norden, der Gegend um Pretoria, wo er selbst geboren ist. Die Handlung setzt ein in den letzten Jahren der Apartheid. Es geht um die Unfähigkeit der weißen Mittelschicht, nach dem historischen Umbruch in der neu entstehenden Demokratie ihren Platz zu finden. Auch fast 3 Jahrzehnte nach dem offiziellen Ende der Apartheid sind die gesellschaftlichen Gegensätze noch stark spürbar. Damon Galgut sieht nur kleine Fortschritte.
Es gibt keine soziale Integration über die Klassengrenzen hinweg. Leute aus der Arbeiterklasse sind nicht mit Leuten aus der Mittelklasse befreundet oder mit denen, die das große Geld haben. Das ist zwar nicht so ungewöhnlich, aber bei uns gehen die Klassengrenzen mit den unterschiedlichen Hautfarben einher. In der Working Class sind die meisten People of Color. In den mächtigen Positionen hingegen fast alle weiß. Diese Situation erinnert tatsächlich noch sehr an die Apartheid.
Damon Galgut sieht sein Land auf keinem guten Weg. Die Aufbruchstimmung der 90er Jahre sei komplett verpufft. Was ist denn heute von der Regenbogennation übrig, die der erste Post-Apartheids-Präsident Nelson Mandela ausgerufen hatte?
Es war ein schöner Slogan, eine Weile lang, ein notwendiger Slogan. Mandela war eben eine sehr kraftvolle Persönlichkeit. Ohne ihn hätte man das Land kaum zusammenhalten können. Nationen brauchen Symbole, aber das ist immer etwas Künstliches. Die Realität Südafrikas ist ziemlich weit weg von einem Schlagwort wie Regenbogennation.
Der südafrikanische Schriftsteller und Booker-Preisträger Damon Galgut. Das Gespräch mit Dirk Fuhrich ging natürlich noch viel länger und ausführlich können Sie das am kommenden Freitag hören, hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur in unseren Zeitfragen ab 19.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören und sehen wir einem, nämlich dem allerersten Liebespaar der Menschheitsgeschichte zu Adam und Eva, jawohl, und zwar eines Nachts im Paradies. So heißt das neue Kinderbilderbuch von Jörg Schubiger und Rotraut Susanne Berner. Er der Autor, sie die Illustratorin und klarer Fall für unsere Expertin aus der Lesart-Redaktion, Kim Kindermann. Sie ist im Studio, hallo.
Hallo.
Dieses Duo Schubiger-Berner, Frau Kindermann, ist vielfach preisgekrönt in den letzten Jahren schon für mehrere Bücher. Ist das wieder so ein tolles, das man auszeichnen sollte in Wort und Bild?
Ja, und wie. Also ich fand schon, als der Tod zu uns kam, sehr eindrücklich. Aber dieses neu herausgegebene Buch, weil man muss sagen, der Autor ist gestorben 2014 und man hat jetzt in seinem Nachlass den Text gefunden. Und der ist jetzt illustriert worden von Rothaut Susanne Berner. Und diese beiden, die ergänzen und bereichern sich kongenial. Es ist wirklich ein Trauerspiel sozusagen, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Aber immerhin, dieses Buch ist fantastisch. Und ich muss sagen, die farbenprächtigen Zeichnungen belegen einmal mehr, wie wirklich wandelbar ihr Können ist. Und die Geschichte, diese kurze Geschichte, die ist so vieldeutig wie klug, dass es mich hat wirklich staunen lassen.
Was trägt sich dir nun also zu, eines Nachts im Paradies?
Adam und Eva haben ihren ersten Streit. Während sie nämlich nackig im Gras sich schön regeln, um sie rum Tiere springen, der Sternenhimmel leuchtet, behauptet Eva auf einmal, sie könne jetzt die Sterne zählen. Und da widerspricht Adam und sagt, wie, das sind doch unzählige, da brauchst du ja zum Zählen eine Ewigkeit. Und so führt das, was anfängt bei den Sternen, führt dann schnell zu der Frage nach der Ewigkeit, weil dann sagt sie, ja, dann habe ich halt eine lange Ewigkeit. Und dann sagt er, ja, aber wie wäre es denn mit einer halben und so. Und man ist mittendrin in einer fulminanten Geschichte.
Aber was gefällt der Eva denn nicht am Paradies, wenn sie jetzt da so an den Sternen schon mäkelt? Ich meine, müsste doch alles super sein, ohne Sorgen, mit dem Liebsten, alles um sie rum in Eintracht, lecker Essen gibt's auch noch.
Genau, umsonst. Müsste man meinen, fragt Adam sie auch. Oder wie es im Buch so schön heißt, Herrgott, Donnerwetter, hier hast du doch alles, was willst denn du mehr? Worauf Eva dann nämlich ziemlich lapidar gesteht, dass ihr das Paradies verleidet sei. Es ist ein zoologischer Garten und eigentlich ist das zu viel, sie will weniger. Und das alleine ist wunderbar. Ganz en passant spinnt der Schweizer Autor hier einen anfangs lapidaren Streit eben weiter. Endlos sozusagen werden hier Fragen aufgeworfen über, was will man eigentlich im Leben, wo will ich hin, was ist mir genug, kann auch ein zu viel sein und so weiter. Und das ist ein tolles Buch, mit dem man schon ganz früh mit kleinen Kindern ins Gespräch kommen kann.
Ich meine, das hört sich jetzt an wie so eine philosophische Spekulation zwischen den beiden über Ewigkeit und Anfang und Ende. Passiert denn auch noch was?
Ja klar, denn während Adam jetzt ein bisschen erschüttert ist über diesen Ausbruch von Eva und er versucht sie dann zu trösten, sie weint dann auch zwischendrin und da berührt er sie an der Schulter und der Berührung folgt der Kuss. Das hat es bisher noch nie gegeben. Der erste Kuss, dem folgen jetzt weitere 3, 4, 5, 6 und paradiesisch findet das Eva, das flüstert sie. Und auch da wieder sehr geschickt, sehr klug. Der Autor hat nämlich irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass Anfänge ihn so interessieren, dass es passieren kann, dass aus einem ganz kleinen Anfang was ganz Großes wird. Und genau das passiert hier ja. Also es ist ein Streit und zum Schluss ist da der Kuss. Die Entdeckung der körperlichen Liebe ja letztlich.
Die biblische Geschichte erzählt uns das ja doch ein bisschen anders, ne? Als Sündenfall mit verbotenem Baum, Apfelschlange und so. Eva kommt dabei nicht gut weg als die Verführerin. Und mein, eigentlich müsste man die Geschichte sowieso als frauenfeindlich auf den Index setzen. Aber andere Geschichte. Schubiger Berner entwerfen da also eine, ja, schönere, humanere Version?
Auf jeden Fall. Sie zeigen eigentlich die Vertreibung aus dem Paradies. Die war ja der Anfang von was Tollem, nämlich der Liebe. Und auf dem letzten Bild sitzt das Paar dann auch folgerichtig bei Vollmond auf dem Baum der Erkenntnis und steckt sich jetzt gegenseitig, ganz wichtig, gegenseitig Granatapfelkerne in den Mund. Also die Vertreibung aus dem Paradies. Überhaupt nicht schrecklich.
Sie waren vorhin schon von den Bildern von Rotra Susanne Berner so entzückt, Kim Kindermann. Was zeichnet sie denn aus? Mit welchem Strich gestaltet sie das? Beim Paradies denkt man ja sofort an, ja, prachtvolle Farben, meinten Sie auch vorhin, ne?
Genau, also es ist, jede Doppelseite ist hier wirklich ein Fest der Farben und des Lebens. Also zahlreiche Details sind hier zu entdecken und zu bestaunen tatsächlich. Besonders schön der Granatapfel, der zieht sich hier symbolisch durch diese fantasievoll gestalteten Bilder. Anfangs sieht man davon nur einen kleinen roten Samen, der wird zum Baum und Seite für Seite wird dieser Baum größer. Um ihn und Adam und Eva herum explodiert dann immer farbenfroher das Leben. Also da sieht man dann erst Einzeller, Quallen, dann Fische, Dinosaurier, Vögel, Raubkatzen bis hin zu Schnecken, Schafen und Hunden. Und ganz typisch für diese Illustratorin ist das, die macht das nämlich immer, dass sie in ihren Bildern so ein kleines Detail versteckt, das sich sozusagen in den Bildern immer wiederfindet. Das hat so ein bisschen Tradition aus den Wimmelbilderbüchern, mit denen sie ja auch bekannt geworden ist, nach Ali Mitgutsch. Und so hat sie es jetzt geschafft, in diese Illustration, die sie ja nachträglich erst angefertigt hat zu diesem Text, hat sie es wieder geschafft, ihren eigenen Stil zu retten. Aber ihre Illustrationen sind dennoch eine perfekte Ergänzung und Erweiterung dieser Geschichte. Und da ist ein wirklich märchenhaft-philosophisches Bilderbuch entstanden. Eins, das muss man sagen, nicht nur für Kinder. Und auch das war dem Autor so ganz enorm wichtig. Jede Altersgruppe sollte etwas in seinen Büchern finden. Und das ist hier auf jeden Fall garantiert.
Danke Ihnen, Kim Kindermann, über Eines Nachts im Paradies, das Bilderbuch. Nicht nur für Kinder, von Jörg Schubiger. Gott hab ihn selig und Rotraut Susanne Berner im Peter Hammer Verlag erschienen. Mit 24 Seiten für 18 Euro mehr dazu. Auch die Besprechung von Kim Kindermann steht online nachzulesen unter www.deutschlandfunkkultur.de. Jeden Monat veröffentlichen wir hier im Deutschlandfunk Kultur Empfehlungen unserer Lieblingsbücher aus der Lesart-Redaktion. Und mit der Liste für April ist jetzt Stefanie von Oppen ins Studio gekommen aus der Lesart-Redaktion. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Zwei Bücher, die sich mit Kriegssituationen auseinandersetzen, die stehen auf unserer Bücherempfehlungsliste für diesen Monat. Das ist zum einen der Roman Frau auf bloßen Füßen von Scholastik Mukasonga, einer Schriftstellerin aus Ruanda. Und zum anderen ein Roman von dem israelischen Schriftsteller Ron Siegel, Katzenmusik heißt der. Stefanie von Oppen, dass diese beiden Bücher zu Kriegsthemen auf die Liste gekommen sind, das hat ja doch sicher mit der Aktualität zu tun, nicht wahr?
Ja, da uns das Thema derzeit so beschäftigt, spielt das bestimmt eine Rolle. Wobei mir auch nochmals klar geworden ist, dass vielleicht sogar jeder zweite oder dritte Roman dieser Welt sich mit dieser Verarbeitung von Traumata durch Krieg, Gewalt oder Diktaturen beschäftigt. Also es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Und auf jeden Fall gehören diese beiden Bücher in diesem Monat, also im vergangenen Monat, sind sie rezensiert worden, zu den Büchern, die wirklich ganz herausragend sind und außerdem auch so ein bisschen jenseits des Mainstreams.
Mhm. Aus Ruanda der eine Roman, aus Israel der andere. Nun zwei sehr verschiedene Konfliktregionen. Haben die was gemeinsam?
Naja, also zunächst sind die beiden Romane wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also bei dem einen aus Ruanda, Frau auf bloßen Füßen, handelt es sich um ein sehr persönliches, autobiografisches Memoir. Also die Autorin erzählt das, was sie selbst erlebt hat. Und Katzenmusik, da ist der Autor viele, viele Jahre nach dem Sechstagekrieg, um den es da geht, geboren. Und der hat sich diese Szenerie komplett ausgedacht. Also man kann das Buch fast als eine Art Parabel lesen. Aber was die beiden Bücher sicherlich gemeinsam haben, ist, dass sie beschreiben, wie Menschen in einer so extremen Ausnahmesituation trotzdem versuchen, einen möglichst normalen Alltag zu leben. Und das beobachten wir ja bei den Ukrainern auch, wenn wir von denen hören, wie das irgendwie immer wieder das Thema ist.
Worum geht es im Roman von Scholastik Mukasonga genau, Frau auf bloßen Füßen?
Ja, sie hat das Buch ihrer Mutter gewidmet. Also die ist nämlich als Angehörige der Tutsi 1994 diesem Genozid in Ruanda zum Opfer gefallen. Und in ihrem Memoir erinnert die Autorin daran, wie die Mutter um das Überleben ihrer Familie kämpfte, wie sie für ausreichend Nahrung sorgte, wie sie immer wieder neue Verstecke vor den Verfolgern findet. Und als die Familie dann in ein Lager vertrieben wird, baut sie sogar ein echtes, traditionelles Tutsi-Haus. Es ist also eine Hommage an die Mutter. Aber man erfährt auch viel über die Traditionen des ruandischen Volkes und das Buch gibt auch tiefe Einblicke in die Folgen des westlichen Kolonialismus. Und darüber, über all das schreibt die Autorin wirklich mit einer unglaublichen und sehr bewegenden Intensität.
Und wie hört sich denn dann jetzt die Katzenmusik von Ron Siegel dazu an?
Naja, also in Katzenmusik, das spielt in Jerusalem, also wie gesagt, nach dem Sechstagekrieg 1967. Und damals hatten ja die Israelis unter anderem die Altstadt von Jerusalem erobert und viele Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben. Das heißt, die Krankenhäuser sind voll mit Verletzten und überall auf den Straßen gibt es streunende Katzen, die von den eben vertriebenen Palästinensern wohl zurückgelassen worden sind. Und diese Katzen werden immer mehr im Verlauf des Buches und dieses Motiv zieht sich durch das ganze Buch, also wie ein Symbol eigentlich der Entwurzelung. Na, und im Mittelpunkt steht ein einsamer junger Mann, der eine dieser Katzen eigentlich wie so eine Art Flüchtling bei sich aufnimmt. Und er geht einer etwas obskuren Arbeit nach. Er steckt nämlich jede Nacht Zettelchen mit Wünschen, die ihm aus aller Welt zugeschickt worden sind, in die Ritzen der Klagemauer. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, wie diese vom Krieg aufgeschreckten Menschen in diesem Buch alle irgendwie etwas schräg drauf sind. Und das hat der Ron Siegel einfach absolut grandios eingefangen.
Diese Liste wird jeden Monat von unserer Redaktion veröffentlicht. Wir haben in diesem Monat auch noch drei Sachbuchtitel. Nennen Sie einfach mal Laurie Penny, Die sexuelle Revolution, wunderbares Buch von Wieteke van Zeel, einer holländischen Kunsthistorikerin. Sie hin, ein offener Blick auf die Kunst, haben wir auch besprochen. Und von Karl-Heinz Ott, auch ein großes Sachbuch, Verfluchte Neuzeit. Wie kommt die Liste eigentlich immer zustande? Macht jeder sozusagen, jeder Redakteur, jeder Moderator sagt, hey, ich habe hier was ganz Tolles und nehmen wir diese Liste drauf. Gibt es da eigentlich Streit öfter mal?
Also Streit gibt es ehrlich gesagt nicht. Wir können uns eigentlich immer ganz gut einigen. Also jeder von uns hat einfach so ein paar Favorites auf der Liste und hat eben auch entsprechend Rezensionen betreut und macht dann Vorschläge. Und dann ist es am Ende eine Redakteurin, die das Ganze so ein bisschen unter ihren Fittichen hat. Und die, muss man sagen, fällt dann die letzte Entscheidung. Und mit der fragt dann immer noch mal nach, ob es okay ist. Und dann ist die Entscheidung getroffen.
Gibt es dann sozusagen auch immer Ausgewogenheiten, also dass man guckt, Sachbuch oder dass man auch international, national kommt. Oft sind die Listen ja dann wirklich auch, sollen wirklich unsere Lieblingsbücher sein. Da kann man ja nicht schon wieder zensieren, ne?
Ja, das sind einerseits die Lieblingsbücher, aber es soll bei uns auch, also wir versuchen schon auch die im Mainstream laufenden Bücher aufzunehmen. Zumindest passiert das immer wieder. Aber irgendwie versuchen wir auch, etwas abseits nach Büchern zu schauen, die uns besonders interessiert haben, um eben nicht die Bücher auf der Liste zu haben, die sowieso schon überall viel besprochen werden.
Wollte ich nämlich gerade sagen, immer wenn ich sie sehe, manchmal kriege ich es gar nicht mit, bin ich immer überrascht, und dass sie eben wirklich die Bücher sind, die jetzt nicht so überall zu lesen sind, sondern das sind dann echte Funde. Ich habe schon oft auf dieser Liste mir Bücher dann rausgepickt und gesagt, hey, das muss ich mir wirklich mal angucken, wenn alle das so gut finden. Dankeschön. Stefanie von Oppen über unsere hauseigene Literaturbestenliste für den Monat April. Im Netz steht sie in Gänze unter www.deutschlandfunkkultur.